Jetzt kommt die Werbung.
Ja, und die heutige Folge, die wird euch präsentiert von der HASPA, der Hamburger Sparkasse. Am 26. März, da gibt es die zweite Luft, also diesen Podcast, live in der HASPA-Filiale in Hamburg am Gänsemarkt. Und das Schöne ist, ihr könnt tatsächlich dabei sein, denn wir haben Platz für eine ganze Reihe an ZuhörerInnen. Wenn ihr das möchtet und mit mir gemeinsam meinen Gast Marcel Jansen besser kennenlernen wollt, dann geht am besten jetzt direkt auf die HASPA-Veranstaltungsseite. Link findet ihr auch in den Shownotes oder schreibt eine E-Mail an post@zweiteluft und seid dann mit etwas Glück am 26. vor Ort mit dabei. Stellsein lohnt sich, denn wir laufen langsam aber sicher voll und freuen uns dann natürlich, viele von euch da vor Ort treffen zu können.
Das war die Werbung. Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge des Zweite Luft Podcast. Ja, und heute gibt es die Geschichte eines Nachrichtensprechers im Kampf mit unerwarteten Hindernissen. Heute gibt es die Geschichte von Thorsten Schröder, der sich auf den Norseman Triathlon vorbereitet. Genau, ihr habt richtig gehört, Nachrichtensprecher Thorsten Schröder ist heute hier zu Gast in der zweiten Luft und erzählt, wie er sich auf den nächsten großen Langdistanz-Triathlon, den Norseman in Norwegen, vorbereitet. Aktuell laboriert der gute Thorsten an so einem kleinen gesundheitlichen Malheur, hat sich das Schlüsselbein gebrochen im Trainingscamp, aber das war zumindest mein Eindruck, er ist ganz guten Mutes beim Norseman-Triathlon dann in Norwegen an den Start gehen zu können. Ja, und bevor es losgeht, muss ich noch schnell einen Dank loswerden. Und zwar konnten wir die Aufnahme im Hamburger Norden im Hotel Treudelberg aufnehmen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Also vielen Dank an das sehr, sehr nette Team des Hotels und die Möglichkeit, dort vor Ort die aktuelle Folge aufnehmen zu können. Wir kommen gerne wieder, vielleicht ihr ja auch. Jetzt geht's aber erstmal los mit der neuen Folge des Zweite Luft Podcast und dem guten Thorsten Schröder. Eine neue Woche, eine neue Folge und heute freue ich mich sehr über den Tagesschausprecher, aber für uns viel spannender Triathleten. Thorsten Schröder ist heute da. Herzlich willkommen in der zweiten Luft, lieber Thorsten.
Moin, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben es auf, und es ging ja durch die Gazetten, dein Schlüsselbein.
Ja.
Da ist was passiert.
Das ist gebrochen. Und es geschah just am ersten Tag meines Trainingscamps. Also ich bereite mich ja auf eine für mich jedenfalls große Aufgabe vor, ein Triathlon in Norwegen, den Norseman. Ja. Für mich wirklich eine noch größere Herausforderung, jedenfalls jetzt so gedacht in meinen Vorstellungen als Hawaii. Und da dachte ich mir, hole ich mir mal, wie eigentlich jedes Jahr im März, einen kleinen Leistungsschub auf Fuerteventura im Trainingscamp. Und dort war ich dann auch. War dann am ersten richtigen Trainingstag auf meinem Rad zur Einrollrunde unterwegs und hatte dann die Einrollrunde fast beendet, dachte dann, ich mache nochmal einen kleinen Schlenker hier, so diese kleine schnuckelige Straße entlang, bin dort entlang gefahren und da kamen mir dann zwei etwas größere, kläffende Hunde entgegen, die mich ziemlich erschreckt haben. Im ersten Moment habe ich nicht gesehen, dass sie angekettet sind, das ist ja eigentlich natürlich immer so, aber die sind dann an so ellenlangen Ketten, damit sie halt auch richtigen Auslauf haben. Deshalb habe ich nur gesehen, oh Gott, die Hunde kommen auf mich zu, gleich werden sie mich zerfleischen. In dieser Richtung jedenfalls. Ich war erschrocken. Bin dann vom Asphalt runter, so in den Schotterbereich. Aber da war noch alles in Ordnung, wollte dann zurück auf den Asphalt. Und da gibt es dann immer so eine, oder oftmals eine kleine Kante zwischen Asphalt und Schotter. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben und dann leider ein bisschen dolle auf den Asphalt geknallt und habe dann gleich gemerkt, nun gut, dieses Schlüsselbein, es ist gebrochen, es knirscht und knarzt so schön dort. Das wird wohl so nicht weitergehen auf dem Rad, also ruf doch mal bitte eine Ambulanz. Und so nahm es einen Lauf, also Schlüsselbein gebrochen, Rippe ist auch noch gebrochen. Und ja, da habe ich dann das Trainingscamp natürlich abgebrochen und bin möglichst schnell zurück nach Deutschland, um mich hier behandeln und dann auch operieren zu lassen. Ja. Und jetzt ist der Arm auch nicht mehr in der Schlinge, sondern kann, wie du jetzt hier zumindest sehen kannst, sich halbwegs bewegen. Natürlich noch in einem gewissen Maß, in einem gewissen Radius, nicht so viel drüber hinaus. Aber ich kann den Arm bewegen und er ist operiert. Mit einer Platte sind die beiden Knochenteile befestigt, festgeschraubt worden. Also das sitzt erstmal bombenfest oder mehr oder weniger bombenfest. Natürlich darf ich die Schulter oder das Schlüsselbein nicht belasten, nicht allzu doll belasten. Also ist weiterhin erstmal ein bisschen Sportpause angesagt.
Und was macht das mit dir als doch ungeduldigen Menschen?
Ja, das ist nicht so einfach, aber es ist ja auch immer interessant, was man so hört. Also die einen sagen dann, oh Gott, Wie schlimm, dass es passiert ist, denke ich mir da natürlich auch. Mit jeder anderen Entscheidung, die ich im Purfeld getroffen hätte, wäre das wahrscheinlich auch nicht dabei rausgekommen. Aber es hätte auch andererseits anders und schlimmer kommen können. Die Schulter hätte luxiert sein können. Es hätte da irgendeine Sehne gerissen sein können. Also es geht sowohl schlimmer als auch besser. Und die Quintessenz des Ganzen ist, es ist, wie es ist. Also nehme ich das so an und ärgere mich da auch gar nicht allzu lange drüber, sondern stecke dann die Energie des Ärgerns da hinein zu überlegen, was mache ich denn jetzt und wie geht's weiter, und versuche nach vorne zu gucken und mir zu überlegen, wann ich denn wieder einsteige, was natürlich von den Ärzten abhängt oder von dem Arzt, was der mir wieder erlaubt. Und dann kann man die Zeit nutzen, um mal seinen Schreibtisch aufzuräumen. Solche Sachen sind jetzt auch plötzlich möglich, die dann liegen bleiben würden. Ganz toll. Nein, man muss es ja irgendwie so ein bisschen sinnvoll dann nutzen, die Zeit, die ich jetzt plötzlich habe. Es ist natürlich nicht schön. Und ich denke die ganze Zeit natürlich auch daran, dass ich durch Fuerteventura, da hätte ich ja 10 Tage intensiv trainieren sollen wollen, einen wunderbaren Leistungsschub erfahren hätte. Das wäre super gewesen. Also wenn ich mir überlege, bei welchem Stand, auf welchem Stand ich jetzt wäre, dann ist es natürlich ein bisschen frustrierend, wenn ich gucke, dass ich jetzt seit 3 Wochen halt keinen Sport mache und das Ganze dann doch so ein bisschen sich abbaut. Aber ich werde dann, wenn es dann wieder losgeht, schon einigermaßen wieder auf das Niveau kommen und dann halt hoffentlich noch ein bisschen besser werden. Also es wird schon alles, der Nauseman ist nicht in Gefahr. Das ist die entscheidende Frage, da hatte ich natürlich auch überlegt. Bringt es dann was, wenn ich wirklich nur noch 3 Monate Zeit fürs Training hätte, wenn ich dann wieder richtig voll einsteigen kann? Das ist vielleicht nicht viel für so einen Triathlon gerade, für so einen Ironman. Oder nee, ist kein Ironman, ne? Langdistanz. Aber ich denke mir, ja, wird schon irgendwie hinhauen. Vielleicht nicht ganz so schnell wie ursprünglich gedacht, aber ich werde versuchen, mich da durchzukämpfen. Und das wird schon irgendwie klappen.
Hast du denn schon ein Gefühl dafür, wie lange deine Sportpause anhalten wird?
Ja, ich hoffe, dass sie jetzt in den nächsten Tagen zu Ende geht. Doc hatte mir gesagt, ich könnte mich jetzt mal wieder auf die Rolle setzen. Also die Wundheilung, das war jetzt noch so eine Beschränkung. Die geht gut voran. Also von daher ist auch nicht mehr so geschwollen. Also das geht voran. Deshalb in den nächsten Tagen mal wieder Rolle, ohne mich dann mit dem Arm abzustützen von dem Lenker. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber da gibt es auch eine Variante mit dem Petsi-Ball auf dem Oberrohr, habe ich gehört. Also so eine Geschichten kann man machen. Und ja, vielleicht in 1 oder 1,5 Wochen auch mal wieder ein bisschen laufen oder ausweichen auf das, was so ein Gym halt möglich macht, nämlich auf so einem Stepper, wo man dann eben nicht diese Stöße hat, die aufs Schlüsselbein gehen können. Das ist natürlich ein bisschen
andere Erfahrung.
Hast du schön formuliert, genau, eine etwas andere Erfahrung. Die muss ich ja auch mal machen. Mal gucken, wie das ist. Aber gerade jetzt bei dem tollen Wetter, da denke ich auch, oh Mann, jetzt um die Alster oder an der Alster entlang laufen oder jetzt mit dem Rad unterwegs sein. Wie geil wäre das denn? Und stattdessen, kann ich jetzt im Garten sitzen oder vielleicht mal überlegen, was jetzt mit dem Garten in den nächsten Wochen passiert. Auch schön. Nein, es ist alles in Ordnung. Ich komme damit klar. Was bleibt mir anders übrig?
Das stimmt. Verrat uns doch mal, was überhaupt in dir die Leidenschaft so ein bisschen für den Triathlon geweckt hat. Ich habe fairerweise dein Buch gelesen.
Oh, sehr gut.
Freut mich. Mit jeder Faser.
Wenn es dir gefallen hat.
Daher hatte ich auch, dass du da deine Ungeduld mitgenommen, weil du da an der einen oder anderen Stelle beschrieben hast, dass du doch eher ein ungeduldigerer Mensch bist. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Szene vor deinem, glaube ich, ersten Ironman in Frankfurt, als die Pasta nicht kam. Als die Pasta nicht kam,
Moment.
Oder zu spät kam.
Habe ich mein Buch nicht gelesen? Ist das im Buch?
Ja. Frankfurt, erstes Mal Frankfurt am Abend vorher.
Ach so, im Restaurant.
Ja, genau.
Die Geschichte.
Genau.
Da wollte ich ja natürlich schnell ins Bett. Genau. Weil diese Nächte, na gut, das war mein erster Ironman, aber ich wusste ja am nächsten Morgen, Entschuldigung, jetzt kleine, wie, was für eine Pasta, wie, wer kam nicht rechtzeitig? Ja, es war ja so, dass man beim Ironman, ich musste da um 3:45 aufstehen. Das hatte mir mein Trainer auf den Weg gegeben. 3:45 aufstehen, also mitten in der Nacht aufstehen, das bedeutet natürlich auch, dass ich als schlechter Schläfer, der ich auch bin, ich kann schlecht einschlafen, ich brauche echt einen Anlauf, dass ich dann rechtzeitig ins Bett gehen muss, um mit Anlauf dann zumindest 3 oder 4 Stunden schlafen zu können. Und da saßen wir dann eben in diesem Restaurant und dieser Typ kam mit der langweiligen Pasta einfach nicht um die Ecke. Da wurde ich sehr ungeduldig und dann auch sehr ungehalten und meine Freundin, die kennt das ja alles schon seit vielen, vielen Jahren und weiß, wie ich da bin und weiß, wie sie mich dann beruhigen kann. Aber ich werde dann ungehalten und ein bisschen unwirsch. Aber irgendwann kam die Pasta und ich konnte gut ins Bett gehen und konnte auch halbwegs gut schlafen. Also ich bin auf, glaube ich, schon auf 4 Stunden Schlaf gekommen. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ja. Wie das Ganze dann unterm Strich beim ersten Mal dann ja auch ganz gut funktioniert hat, wenn man mal von dem miesen Wetter und dem unfassbaren Frieren beim Radfahren absieht, dann war das eine gute Erfahrung, der erste Triathlon, der erste Ironman. Ansonsten hätte ich ja auch nicht noch die vielen weiteren, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind, gemacht. Also Ironman, ja, das hat sich dann eben so entwickelt in den vielen Jahren. Ich war ja vorher 13 Jahre lang normaler, in Anführungszeichen, Triathlet auf den kürzeren Strecken und habe mich dann so langsam rangerobbt an diese Herausforderung, es auch mal zu wagen, vielleicht eine längere Strecke in Angriff zu nehmen, obwohl ich das viele Jahre lang für völlig abstrus hielt. Einerseits, weil ich kein großes Talent bin beim Radfahren, Schwimmen und Laufen und andererseits, weil es eben ein immenser Trainingsaufwand ist, den man da leisten muss. Das habe ich dann eben von den Nachbarn auch gehört. Die einschneidendste Geschichte ist für mich immer unser Nachbar gewesen, der eines Sonntags mit seinem Rad nach Hause kam. Ich traf ihn unten vor der Tür, weil ich gerade Kuchen geholt habe für mich und meine Freundin. Wir wollten am Sonntagnachmittag ganz in Ruhe gemütlich Kaffee trinken, Kuchen essen auf dem Balkon. Er kam mit seinem Rad. Ich wollte ein kleines Pläuschchen mit ihm halten. Er sagte, er sei gerade 5 Stunden Rad gefahren, Trainingsrunde. Und er hätte für einen Plausch gar keine Zeit, weil er jetzt noch eine Stunde weiter laufen trainieren muss, nochmal eine Runde um die Alster drehen muss. Und da dachte ich auch, wie bekloppt ist das denn? Hat er keine Freunde, hat er keine Hobbys? Was macht er? Warum am Sonntag 6 mit einem drum und dran dann vielleicht 7 Stunden unterwegs sein für diesen Langdistanz-Triathlon? Warum macht man das? War mir unerklärlich, aber irgendwie ist es doch so weiter durchgesickert und ich dachte mir, naja, man kann es ja versuchen. Einfach mal versuchen, wenn es dir nicht gefällt, wenn irgendjemand sich beklagt, zum Beispiel deine Freundin. Oder du selber denkst, das ist wirklich zu viel, dann lässt es halt. Aber hab's durchgezogen und es war so toll und so begeisternd, dass ich dann immer noch dabei bin.
Ja, sehr gut. Deine Freundin, hast du ja auch im Buch beschrieben, wunderbar. Die ist ja schon sehr, sehr verständnisvoll. Also die macht das ja wirklich wahnsinnig mit. Und
das ist aber auch nötig. Das ist aber auch nötig, erst recht, wenn man dann noch eine Familie hat, dass die ganze Family voll dahinter steht, was der Mann oder die Frau, je nachdem, davor hat mit so einer langen Distanz, denn das ist ein irrer Aufwand und da muss man dann schon einigermaßen nachsichtig sein und Verständnis dafür haben, dass der Typ oder die Frau dann eben jetzt zum Feierabend nochmal eine Runde aufs Rad geht oder eine Runde ins Hallenbad geht oder was auch immer macht, auf jeden Fall trainiert. Das muss man vorher auf jeden Fall abklären, damit es nicht während dieser Trainingsphase dann zum großen Clash kommt. Das ist unabdingbar und das habe ich bei meiner Freundin auf jeden Fall, die volle Unterstützung. Sie hatte mir nach dem ersten Jahr aber auch gesagt, dass sie mir eigentlich nicht zugetraut hätte, dass ich das durchziehe mit dem ganzen Training. Das fand ich auch sehr interessant. Lernt man den Partner ja doch noch mal ein bisschen kennen. Genau, konnte ich sie doch überzeugen, dass ich auch solche Qualitäten habe, so einigermaßen diszipliniert zu sein und das, was ich mir vornehme, auch durchzuziehen. Aber es hat auch irre Spaß gemacht. Zumal ich da dann ja auch, im Oktober geht es ja immer los mit der Saison so ungefähr oder November, zumal ich da ja auch damals das erste Mal in so einem Trainingscamp eben auf Fuerteventura gewesen bin. Und das fühlt sich dann ja auch nach richtig Sport an. Trainingscamp, hey, ich gehe ins Trainingscamp, wie geil ist das denn? Das ist ja quasi professionell schon. Dann fühlt man sich ja auch gleich noch mal ein bisschen mehr motiviert, dabei zu sein. Und wenn du in einem Trainingscamp warst und diesen Leistungsschub dann auch erfahren hast, dann bist du ja auch schon auf einem guten Weg. Dann machst du natürlich auch die letzten 4 Monate, auch wenn dann das Trainingspensum noch mal zulegt und umfangreicher wird. Dann sagst du ja nicht plötzlich, naja, jetzt reicht mir. War schön, aber nur geschlossen, nur reicht's. Und so hat sich's halt immer weiterentwickelt.
Das glaube ich. Was man von dir auch, finde ich, sehr, sehr gut lernen kann oder wo du ein absolutes Vorbild bist, ist bei der Vereinbarkeit von Sport und einem doch sehr fordernden und wahrscheinlich auch sehr vielschichtigen Arbeitsalltag. Also wie du das zeitlich so miteinander managst, weil da kriegt man auch so in deinem Buch, finde ich, einen Eindruck, dass du ja dann doch zwischen deinen verschiedenen Diensten und Trainingsplänen ganz schön rotieren musst.
Das kann passieren, zumindest in den letzten 3 Monaten vor so einem Rennen, wenn der Trainingsumfang wirklich mit 15 bis 20 Stunden noch sehr arg zunimmt. Ich finde, man kann sich immer sehr gut, vielleicht auch ein bisschen in die Tasche lügen, wenn es losgeht im Oktober, November, so im Herbst, Winter, wenn es dann so 10 Stunden sind, vielleicht mal 12 Stunden. Die habe ich auch damals ganz ohne Probleme gut integrieren können. Obwohl ich auch damals, als ich nur den kleineren Triathlon gemacht habe, hatte ich gar keine Langeweile. Also sowas nicht. Es war nicht so, dass ich zu Hause auf dem Sofa saß und mich fragte, was mache ich nur mit meiner Zeit? Ach, nehmen wir mal den Triathlon. So war es ja nicht. Also keine Langeweile, aber diese 10, 12 Stunden habe ich gut hingekriegt, gut organisieren können. Und dann wird es halt irgendwann ein bisschen mehr. Und dann musst du dir überlegen, wie du das dann auch noch hinbekommst. Und auch das ist tatsächlich möglich. Aber dann geht es tatsächlich schon um Prioritäten setzen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch Klavier- und Gesangsunterricht noch gehabt. Und da habe ich dann irgendwann sagen müssen, ja, lieber Klavierlehrer, ich komme jetzt erstmal nicht, weil ich jetzt doch die letzten Monate für den Ironman trainieren muss. Und im Herbst komme ich dann wieder. Das war im März 2012, genau, vor meinem ersten Ironman, habe ich dann gesagt, ich komme im Herbst 2012 zurück. Dann geht es weiter mit dem schönen Klavierunterricht. Erwartet noch heute auf meinen Rückruf, weil ich bin ja immer noch bei den Langdistanz-Triathlons dabei. Also da geht es dann schon so ein bisschen zu überlegen, kriege ich das alles unter oder muss dann nicht doch irgendwas daran glauben? Und das ist dann eben so eine Geschichte, die daran glauben musste, um das alles hinzubekommen. Und letztlich ist es ja so, dass ich hatte ja auch damals einen Trainer, dem habe ich gesagt, wann ich arbeite und wann ich Zeit habe für mein Training. Und der füllt mir dann diese Lücken sinnvoll mit Training auf. Und von daher konnte ich dann auch immer nur das trainieren, was ich ihm mitgegeben habe an Möglichkeiten. Aber natürlich kann ich ihm nicht nur einmal in der Woche aufschreiben, jetzt hier Mittwoch habe ich eine Stunde Zeit. Das ist es dann, mein Training. Das geht natürlich nicht. So ein gewisses Mindestmaß muss ich ihnen dann auch schon zur Verfügung stellen. Und da lief es dann auch oftmals darauf hinaus, dass ich tatsächlich zwischen Sendungen auch mal meinen Lauf gemacht habe, wenn eine lange Lücke zwischen den Sendungen war. Oder es ging auch mal um einen Lauf abends um 23 Uhr. Das ist auch passiert. Oder schwimmen gehe ich auch gerne so abends um 21, 30. So bin einer der Letzten, die dann noch im Schwimmbad sind. Das kann auch durchaus passieren.
Wie gut, dass die Alster Schwimmhalle wieder aufhört.
Ja, ich habe ja bei mir um die Ecke, ich wohne im Norden Hamburgs, da habe ich noch ein Fitnesscenter mit 25 Metern Bahnen und die sind bis 23 Uhr geöffnet und da bin ich dann auch, das koste ich auch oftmals genug aus, notwendigerweise, weil ich dann halt spät nach da bin.
Ja, okay. Was ist denn für dich so die Faszination oder die Faszination am Triathlon? Ist es die Vielseitigkeit, ist es irgendwie die Herausforderung oder auch speziell an den Langdistanzen? Was ist so immer der Reiz, dass du immer wieder zum, ja nennen wir es mal, Wiederholungstäter wirst?
Na, Triathlon finde ich erstmal wegen seiner Abwechslung tatsächlich so großartig. Das mache ich total gerne. Also ich bewege mich einfach wahnsinnig gerne draußen an der frischen Luft. Ich bin ein Freiluftsportler, deshalb bin ich auch gar nicht, ne, was wir vorhin gerade ansprachen, so Stepper oder sowas in der und dann noch bei dem. Aber da ist das Wetter tatsächlich mittlerweile egal. Also von mir aus kann es auch regnen, es kann Schnee rieseln. Das ist mir alles total wurscht. Vielleicht ist es dann in den ersten Minuten ein bisschen anstrengend, draußen Sport zu treiben. Aber das macht mir dann nach einer gewissen Zeit wirklich nichts mehr aus. Ich genieße es einfach, ob es nun kalte, klare Luft ist oder Sommerluft. Das ist mir wurscht. Ich bin einfach draußen, gerne draußen. Und freue mich dann, wenn ich unterschiedliche Dinge machen kann. Wenn ich dann mal aufs Rad gehen kann und wenn ich mal laufen kann. Das wird überhaupt nicht eintönig. Immer mal was anderes. Und ja, dann war es eben die Langdistanz-Herausforderung, diese Herausforderung anzunehmen und zu bestehen und dabei dann zu sehen, dass es ein totaler Kick ist und total geil, wenn du monatelang auf dieses eine Event hintrainierst. Jetzt könnte ich, wo fange ich jetzt an und wo ende ich? Ich versuche es kurz zu machen, aber es geht schon beim Training halt los, wenn du über die Monate merkst, wie du immer besser, fitter, schneller, ausdauernder wirst, dass deine Regeneration nicht mehr so lange dauert. Hatte ich jetzt ja auch, bei gewissen Intervallen habe ich gesehen, die kriege ich jetzt ja mittlerweile viel, viel besser hin oder habe ich jedenfalls bis vor 3 Wochen super hinbekommen, wird sich jetzt alles wieder ein bisschen ändern, muss ich wieder hocharbeiten, aber du merkst Fortschritte, du siehst es auch an dir, dass du Fortschritte machst und das ist schon mal motivierend, macht total Spaß und dann merkst du ja, wenn du dein Training einigermaßen durchgezogen hast, dass du fit und frisch an die Startlinie gehst und siehst, dass du dazu in der Lage bist, diese langen Strecken zu bewältigen. Ich finde aber auch schon allein die Tatsache, morgens in der Dämmerung mit all diesen anderen nervösen Menschen am Start zu stehen. Ich liebe diese Atmosphäre von Leuten, die auch nicht genau wissen, was jetzt auf dieser langen Strecke auf sie zukommt. Da geht es mir genauso wie allen anderen. Sie sind unsicher und hoffen alle, dass es alles gut geht, dass nicht das Knie zwickt, dass der Fahrradschlauch durchhält und dass das Rad überhaupt durchhält und alles durchhält. Man weiß es alles nicht. Das ist ein total spannender Tag und die Dämmerung setzt ein. Du bist mit den anderen an deinem Fahrrad, triffst letzte Vorkehrungen und dann stehst du da im Riesenpulk am See. Ich finde diese Atmosphäre einfach ein Traum und finde auch diese Gemeinschaft unter den Triathleten hervorragend. Das wird ja immer auch gerne gesagt, dass es so Egomanen sind, die nur auf sich achten. Also jedenfalls diejenigen, die ich kenne, da ist es eine wunderbare Gemeinschaft, wenn man da vorne steht. Eigentlich ist es ja so, dass jeder für sich seine eigenen persönlichen Ziele hat, die nicht mit den Zielen der anderen kollidieren, sondern ich will meine Bestzeit erreichen oder ich will überhaupt ins Ziel kommen oder ich will heute mein schmerzendes Knie besiegen und ihm zeigen, dass es einen Marathon durchhält, wehe nicht. Jeder hat so sein eigenes persönliches Ziel und da klatscht man sich ab, wünscht sich gegenseitig Glück, macht sich gegenseitig noch den Neoprenanzug zu und was auch immer. Ich finde es eine sehr nette, kameradschaftliche Atmosphäre davor. Und jeder fightet dann für sich. Klar, bei den Hawaii-Qualifikationsrennen Ist trotzdem eine Netto-Atmosphäre, aber da wollte ich dann ja auch vorne landen, um die Quali zu schaffen. Da ist es dann noch ein bisschen anders. Aber trotzdem mag ich die Atmosphäre rund um dieses Ereignis Langdistanz-Triathlon. Ich liebe es geradezu und möchte eigentlich dieses Gefühl wirklich jedes Jahr haben, weil es einfach so schön ist.
Gibt es denn eine Lieblingsdisziplin für dich?
Ja, ich schwimme ja mittlerweile sogar sehr, sehr gerne, beziehungsweise schon sehr lange schwimme ich sehr, sehr gerne. Das war vorher nicht der Fall. Also ich mache alles drei tatsächlich total gerne. Schwimmen fand ich am Anfang gruselig. Also ich hätte auch gerne Triathlon ohne Schwimmen genommen. Wäre auch in Ordnung gewesen. Als ich noch die kleineren Triathlons gemacht habe, so die olympische Distanz zum Beispiel, bin ich immer vor dem einen Rennen, das ich eigentlich jahrelang nur hatte, nämlich dem hier in Hamburg, dem Triathlon im Sommer. Da bin ich dann drei oder viermal ins Schwimmbad gegangen für exakt 1500 Meter und keinen Meter mehr. Aber eben auch für die 1500, um zu sehen, dass ich wirklich mit kraulähnlichen Bewegungen vorankomme, nicht untergehe und elendig ertrinke. Das reichte mir dann als Beweis und das habe ich drei, viermal gemacht. Ja, zwei, dreimal, glaube ich. Also ich war dann froh, dass ich es hinter mich gebracht hatte. Und das reichte mir dann als Training. Ganz toll. Nee, also Schwimmen fand ich dann aber großartig, als ich öfter in der Woche im Schwimmbad war, durch das Langdistanztraining ab 2011, war ich dann ja zwei- oder dreimal im Schwimmbad und so langsam habe ich dann, auch dank eines Trainers, der mir so ein paar Kniffe gezeigt hat, wie man besser, schneller werden kann, dadurch habe ich dann auch Lust gewonnen, das auszuprobieren, diese Tricks zu probieren, um besser, schneller zu werden. Und das fand ich großartig, daran zu arbeiten. Daran arbeite ich immer noch, aber ich finde es immer noch großartig. Macht mir immer noch Spaß, zu versuchen, schneller zu werden und besser durchs Wasser zu gleiten. Ich finde es toll. Also Schwimmen liebe ich total, aber genauso Radfahren und Laufen. Wobei auch Laufen fand ich als Kind auch immer schwierig. In der Schule war ich immer einer der langsamsten Jungs. Das war natürlich ziemlich frustrierend. Ich konnte das irgendwie nur durch meine Fußballskills wieder wettmachen. Mein Ansehen unter den Jungs. Aber da war ich immer total lahm. Wenn es dann hieß 50 Meter Sprints, das war immer ein Grauen für mich. Das konnte ich nicht. Da war ich so lahmarschig. Radfahren, das konnte ich. Ja, wer kann das nicht? Aber ich habe dann irgendwann Radreisen gemacht und die haben mir dann die Ausdauer gegeben. Dadurch bin ich auch so richtig ausdauernd geworden, weil ich eben wochenlange Radreisen gemacht habe, auf denen man dann jedenfalls in jüngeren Jahren auch mal 130, 140, 150 Kilometer Etappen macht. Und das hat mir die Ausdauer gegeben, damals auch zum Fußballspielen. Da war ich dann, wenn wir Fußball gespielt haben, war ich dann eigentlich immer derjenige, der auch immer noch laufen konnte wie ein Duracell-Hase, während die anderen dann schon Schock gemacht haben. Das hat mir echt Ausdauer gegeben und darauf habe ich dann aufgebaut.
Ich denke da, wenn ich an dein Buch denke, also ich will es gar nicht alles vorwegnehmen, Leute sollen es selber lesen, aber ich denke auch an deine Erfahrungen, die du damals in Rumänien zum Beispiel gemacht hast. Das ist auch mir noch im Gedächtnis geblieben.
Ja, als wir dann aus Sicherheitsgründen oder meinten, uns in Sicherheit bringen zu müssen, wo wir dann in der, wie heißt es, belgischen Kreisel, eigentlich mit unseren Reiserädern und mit vollem Gepäck sind wir dann zu viert im belgischen Kreisel gefahren, um die 170 Kilometer nach Deva, glaube ich, war es, zum Campingplatz zu schaffen, um ja nicht von den bösen Rumänen ermordet zu werden, was völliger Quatsch war, wie wir dann nachher auch selber gemerkt haben. Es war eine wunderbare Reise. Wir haben viele sehr sympathische Rumänen kennengelernt und getroffen. Aber genau, da waren wir dann sehr sportlich unterwegs. Das war schon mal so eine kleine Vorwegnahme dessen, was mich dann später bei der Langdistanz im Triathlon erwartete. Wenn auch nicht mit Windschatten fahren, aber die Distanz.
Stimmt.
Das geht da nicht.
Der Wettkampfrichter da.
Genau, aber die Distanz ging schon mal in die Richtung und das Tempo.
Sehr gut.
Was war denn bisher so dein härtester Wettkampf, an den du so denken kannst?
Ja, der härteste Wettkampf war natürlich Hawaii 2022, weil ich da mit der Hitze arge Probleme hatte. Also im Sommer hatte ich mich, 2022 hatte ich mich in Frankfurt für Hawaii qualifiziert. Das war ein geniales Rennen. Laufen war fantastisch und Schwimmen war nicht so gut. Ich liebe zwar Schwimmen, aber ich bin kein guter Schwimmer. Das eine bedeutet ja nicht gleich, dass das andere auch mit sich, dass das ebenso ist. Also ich bin als 61. aus dem Wasser gekommen und musste mich dann vorarbeiten, um dann am Ende Vierter zu werden und den Slot für Hawaii zu gewinnen. Also es lief dann beim Radfahren und beim Laufen lief da alles noch wunderbar, aber da waren die Temperaturen ja auch ein bisschen anders als dann ein paar Monate später auf Hawaii. Als es dann nach Hawaii ging und da das Rennen, das Laufen anstand, habe ich doch sehr unter der Hitze gelitten, auch noch mehr als 2017, da war ich ja das erste Mal auf Hawaii, 22 eben ein zweites Mal. Und das war mir dann zu heftig. Das lag auch daran, dass die Verpflegungsstationen, bei denen man sich dann abkühlen kann mit Wasser und mit Eis, die lagen deutlich weiter auseinander als 2017, weil die hatten halt nicht mehr so viele Helfer, weil das jetzt zwei gesplittete Rennen waren. Kurz davor waren die Frauen dran. Mhm. An meinem Tag dann eben die Männer natürlich. Die hatten nicht genug Helfer und somit auch weniger Verpflegungsstände. Und deshalb waren die Möglichkeiten, sich abzukühlen, leider ein bisschen eingeschränkt. Und das hat mir echt den Rest gegeben. Da war es dann eben frustrierend, das zu machen, was ich normalerweise hasse, oder hasst wahrscheinlich jeder, aber ich bis hierhin auch noch vermeiden konnte, nämlich beim Marathon zu gehen. Und da musste ich dann öfter mal kleine Geheinheiten einlegen, um dann über die Runden zu kommen. Und ich konnte mich auch nicht mehr so richtig motivieren. Das war nicht so richtig toll. Das hat mich echt umgehauen und fertig gemacht. Ich bin ins Ziel gekommen, alles in Ordnung, aber so meine Ziele, die ich da hatte, die habe ich dann immer so nach und nach leider fallen lassen müssen. Und irgendwann war dann auch das Ziel, schneller zu sein als 2017, hinfällig. Und dann ging es einfach nur darum, komm, schlepp dich irgendwie ins Ziel, hat geklappt, alles in Ordnung. Aber das war ein harter Fight in der Hitze.
Sprechen wir mal über Mentalität. Wie bereitest du dich denn mental auf eine Langdistanz vor, wie zum Beispiel jetzt so ein Ironman, wie jetzt zum Beispiel auf Hawaii? Gibt es da bestimmte Elemente in deinem Training? Also, wenn ich jetzt so gelesen habe, dein erster Trainer war ja, glaube ich, Stepke.
Ja.
Dann Nils Görke, der auch recht bekannte Nils Görke.
Mhm.
Gibt es da Dinge, die dir für deine Mentalität mit an die Hand gegeben werden? Oder sagst du, nee, oder sagt man, das muss ich als Sportler schon selbst irgendwie hinbekommen?
Wunderbarerweise habe ich das bisher als Sportler meistens selbst sehr gut hinbekommen. Also das habe ich dann gemerkt, auch im Zuge des Buches oder meiner Videos, habe ich ja diverse Zuschriften bekommen von Leuten, die einen ganz anderen Angang haben an so einen Ironman oder an eine Langdistanz als ich. Da habe ich dann wirklich gemerkt, ich habe von vornherein zum Glück eine richtig gute, positive Einstellung zu diesem Rennen und kann mir das so gut einteilen und kann mir mental so gute Dinge erzählen selber, dass ich auch immer gut bisher jedenfalls ins Ziel gekommen bin. Also ich zerteile mir das Rennen in wirklich wunderschöne kleine Häppchen von vornherein. Wenn ich nämlich am Schwimmstart stehen würde und sagen würde, jetzt machst du mal 226 Kilometer aus eigener Kraft schwimmen, radeln, laufen, ja, warum nicht? Da würde ich wahrscheinlich gar nicht erst ins Wasser springen, sondern ich sehe die Boje da hinten, hinter der ich dann wieder zurückschwimmen kann zum Ziel und sage mir, ich schwimme jetzt erstmal zur Boje und dann bist du ja schon wieder auf dem Weg zurück ins Ziel. Wunderbar. Und so geht es halt auch beim Radfahren, beim Laufen, also beim Radfahren. Welche Marken habe ich da immer? Zum Beispiel die 30-Kilometer-Marke. Da habe ich dann ja schon ein Sechstel der Strecke geschafft. Das ist ja genial. Oder wenn ich bei der 90-Kilometer-Marke bin, dann ist schon die Hälfte. Bei 100 Kilometern ist schon dreistellig und vierstellig wird's nicht. Und auf Hawaii sind es dann nach, glaube ich, 100 Kilometern hast du den Wendepunkt da hinten in Hawi. Und dann hast du quasi die Zielgerade. Es sind zwar noch 80 Kilometer, aber es ist eine Zielgerade, weil ich jetzt einfach nur noch da runterfahre. Beim Marathon genauso. Das kann man sich gerade bei 4 Runden, die es in Frankfurt und in Hamburg auch hatte, bei den Langdistanzen, kann man sich das, oder ich mir jedenfalls, wunderbar einteilen. Nach der ersten Runde denke ich, wow, nur noch eine Runde, dann habe ich die Hälfte schon geschafft. Und nach der Hälfte, mit jedem weiteren Schritt, den ich da gehe, weiß ich, dass ich nur noch weniger zu laufen habe, als das, was ich bisher schon geschafft habe. Also ich kann mir das alles wunderbar zurechtlegen und mache das nicht so wie einer, der hatte in Frankfurt, genau, da gibt es ja den Main, den man umrundet sozusagen, an den Ufern läuft man da entlang. Und der hatte mir gesagt, er war dann bei der zweiten Runde, war er an der längeren Seite des Mains unterwegs. Und da hat er dann gesagt, nee, das ist mir zu weit, darauf habe ich keinen Bock. Auf solche Gedanken würde ich nicht kommen. Zum Glück bin ich von vornherein vom Naturell dann eben so ausgestattet, dass ich sage, hey komm, das schaffst du irgendwie. Und das ist doch alles super, was du schon bisher geschafft hast. Und natürlich kannst du dann auch mit Visualisierungen arbeiten, wie du ins Ziel läufst. Oder du kannst, wenn du deine Familie am Wegesrand siehst, dann weißt du, hey, die haben verzichtet, genauso wie ich. Die mussten auch leiden in der Zeit, in der du trainiert hast. Und für die musst du doch jetzt wohl eine gute Figur hier abliefern und ins Ziel kommen, damit sich das alles auch wirklich richtig gelohnt hat. Also da gibt es jede Menge Mittel und Wege. Es gab dann auch noch so ein paar Sprüche, die ich tatsächlich vor dem Quali-Rennen in Frankfurt mir wochenlang aufgesagt habe. Jeden Tag stand ich dort und sagte mir, ich bin stark, ich bin fit, ich schaffe die Quali. Das war mein Mantra. Habe ich mir jeden Tag morgens, abends aufgesagt. Das ersetzt nicht das Training. Das ist durchaus so. Man muss schon noch trainieren, aber es lenkt deine Gedanken in eine positive, richtige, gute Richtung und unterstützt dich dabei, wirklich dieses Ziel zu verfolgen und es zu schaffen. hatte dann eben einen winzigen kleinen...
Vielleicht wäre das ja ein Ritual von dir.
Nee, habe ich bisher noch nie gemacht. Das war jetzt das erste Mal.
Okay.
Deshalb ist es kein Ritual, sondern ich habe es da... Okay, es war bei diesem Rennen. Bei dem Rennen, das dann funktioniert hat, da war es ein Ritual. Dann habe ich bisher nicht wieder rausgeholt. Könnte ich jetzt beim Norseman wieder rausholen. Denn da wären wir jetzt bei dieser mentalen Geschichte, beziehungsweise bei Hawaii 2022, als ich die Probleme mit der Hitze hatte. Da wäre es ganz gut gewesen, wenn ich mir vorher ein paar Gedanken gemacht hätte. Wie gehe ich damit um? Hatte ich nicht. Da hatte ich mich nämlich zu sehr darauf verlassen, dass es schon alles funktioniert. Da hätte ich mir zum Beispiel ein paar Gedanken machen müssen. Jetzt beim Norseman ist es ja so, dass es relativ kalt ist. Und deshalb hatte ich bis 2023 auch immer gesagt, Norseman machst du nie und nimmer. Never. Ich habe Bilder gesehen von Leuten, die da halt mit Neo-Cappy, nicht nur mit Neoprenanzug, Neo-Cappy, Neo-Handschuhen, Neo-Füßlingen von der Fähre in den kalten Fjord springen. Und ich dachte, why? Warum? Es ist kalt, du frierst, das macht doch keinen Spaß. Auf dem Rad genauso. Es kann da in Strömen regnen. Du hast damit unter nur 5 Grad. Die sind alle eingemummelt auf dem Rad gewesen. Habe ich keinen Bock darauf. Und dann war ich da 2023. Meine Freundin wollte lustigerweise, wir waren zufällig zur gleichen Zeit wie der Norseman in Norwegen. Und meine Freundin sagte noch, lass uns doch hinfahren. Der Sibi, den hatten wir vorher, Sibi Kienle, hatten wir vorher kennengelernt. In Rot zufälligerweise. Und sie sagte, komm, lass uns da mal hinfahren und uns das angucken. Und ich dachte, ey, wir machen noch Urlaub, lass uns doch jetzt nicht. Aber dann dachte ich mir, okay, stehen meine Freundin und ich mal auf der gleichen Seite. Yeah. Nicht, dass sie nur anfeuert, sondern wir beide feuern gemeinsam jemanden an. Und ich fand das so toll. Die Landschaft ist ja grandios, mag auch Norwegen wahnsinnig gerne. Und dann dachte ich mir auch einfach, hey, diese Kälte, das war eine oder ist eine von dir gesetzte Grenze und Schranke. Die da ins Wasser hüpfen, die packen das auch. Was unterscheidet die von mir? Warum soll ich das denn nicht auch packen, wenn ich mich diesem Gedanken hingebe und das annehme und mir dann eben sage, das wäre jetzt vielleicht das Mantra, mir wird nicht kalt. Ich find's mollig warm. Sowas muss ich mir dann als Mantra ausdenken. Also einfach diese Grenzen, die ich mir selbst gesteckt habe, einfach niederreißen und sagen, wird schon irgendwie hinhauen. Versuch's zumindest. Und dafür gehe ich jetzt halt im Winter auch mal in die Ostsee oder in die Alster und spaddel da ein bisschen rum oder in den Stadtparksee, auch schön, auch sehr empfehlenswert. Und dusche jetzt kalt. Ich war nämlich wirklich bisher im wahrsten Sinne des Wortes Warmduscher. Das hat sich dann geändert. Also versuche ich mich darauf jetzt so ein bisschen gedanklich und körpergefühlstechnisch darauf einzustellen, dass auch das kältere Wasser mir vielleicht was ausmacht. Aber es nicht so schlimm ist. Ich werde es überleben und ich werde es überstehen. Und es macht vielleicht sogar Spaß dann irgendwann. Also ich habe jedenfalls Bock drauf, und das zu testen. Und es ist, ja, und der Norseman ist wirklich eine neue, ganz neue Herausforderung. Und gedanklich schwieriger als Hawaii, weil ich mir solche Gedanken mit dem, sagen wir mal, Respekt, nennt man ja heutzutage Respekt, den Respekt hatte ich vor Hawaii jetzt gar nicht so. Das ist, ja, ist halt eine langweilige Strecke, ehrlich gesagt, auf Hawaii. Aber so die Herausforderungen sind dann letztlich die Hitze. Aber ansonsten ist es ja eigentlich schön da im Wasser, ist ja hübsch. Und ja, war jetzt nicht so vom Kopf her das große Ding, dass es schwierig werden könnte.
Aber der Norseman bringt ja noch so ein paar andere Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel musst du ja, glaube ich, ein eigenes Betreuerteam an den Start mitbringen.
Ja, das ist aber cool. Finde ich super. Ja. Finde ich total nett.
Steht da schon, das Team?
Das stand schon an dem Tag, an dem wir das 2023 beobachtet haben. Da habe ich meine Freundin gefragt. Sie hatte gesagt, sie hat ja auch noch zwei Schwestern, die auch Skandinavien-affin sind. Und dann habe ich noch ein befreundetes Triathleten-Ehepaar. Die habe ich auch sofort angemorst. Sag mal, was habt ihr? Habt ihr was vor? Beziehungsweise, ich wusste ja nicht, dass ich einen Slot bekomme oder einen Startplatz bekomme. Aber hättet ihr auch Bock, würdet ihr es machen? Und die sind ja auch Feuer und Flamme. Die haben uns auch nach Hawaii begleitet, netterweise. Also von daher, das Team stand schon an dem Tag des Norsemans 2023. Für den Fall, dass ich einen Startplatz bekomme, war das Team fix. Und deshalb steht das. Und ich finde es wirklich toll, dass es dann eben Leute aus dem privaten Umfeld sind, die einen die ganze Zeit begleiten und an der Seite des Athleten, der Athletin sind. Mag ich.
Was für Aufgaben kommt dann deinem Team zu?
Ja, die müssen mal spuren. Die müssen, ja, will was zu trinken, will was essen. Die müssen mir natürlich dann die Nahrung, die Kohlenhydratgels und die Getränke reichen, die ich dann benötige, oder auch die Klamotten. Es kann einen wettertechnisch alles erwarten. Ich habe jetzt gerade gestern mit einer Teilnehmerin vom vergangenen Jahr gesprochen, die erzählte mir, dass im vergangenen Jahr geradezu traumhaftes Wetter war. Der Fjord war ein bisschen, hatte 15 Grad, geht sogar auch noch. Und ansonsten schien halt auf die Sonne, es war relativ warm, das Kälteste waren nur 10 Grad, aber du kannst halt auch ganz andere Temperaturen haben. Und sie sagte dann, als sie im Ziel war, kam die große Regensause, da wurde es dann auch kälter und unangenehm. Also du kannst alles haben. Als wir da waren, hat es dann auch in Strömen geregnet und ja, alles ist möglich. Deshalb musst du auch klamottentechnisch auf alles eingestellt sein. Kann man vielleicht am Tag vorher schon ein bisschen eruieren mit einer Wetter-App. Aber deine Helfer begleiten dich über die ganze Strecke und du kannst dann eben um Klamotten bitten und um die entsprechende Ernährung.
Hat dein Job sich eigentlich verändert durch dein Triathlon-Hobby? Also siehst du da irgendwelche Veränderungen, die eingetreten sind? Also außer jetzt die Anzüge, die nicht mehr passen, die du, glaube ich, irgendwann neu kaufen musstest.
Ja, da musste ich tatsächlich 2012 nochmal ganz neu anfangen von vorne. Aber war ganz schön. Hatte ich einen Grund, neue Anzüge zu kaufen. Da passte ich dann in der Tat nicht mehr rein. Und da hieß es dann ja auch öfter, Gott, bist du krank? Weil ich so abgenommen hatte und eine etwas andere Figur dann plötzlich an den Tag legte. Nee, aber ansonsten hat sich der Job nicht geändert. Nein, ich glaube, vielleicht hat die Fitness ein bisschen dazu beigetragen, dass ich die Nächte ganz gut überstanden habe. Aber ansonsten, glaube ich, ist das alles wie gehabt.
Okay. Gibt es irgendwelche oder kriegst du Äußerungen von Kollegen? Also außer, dass sie sagen, dass du vielleicht krank aussiehst oder so?
Das ist mittlerweile vorbei, weil die genau wissen, woran es liegt, dass ich mittlerweile ein bisschen schlanker bin als damals. Nö, ansonsten gibt es einfach immer nur gute Wünsche vor so einem Rennen und kleine Nachfragen, wie es denn gewesen ist, sowas. Aber ansonsten hält sich das einigermaßen in Grenzen.
Nächstes Thema ist für mich so ein bisschen das Thema Partnerschaften. Weil so Triathlon ist ja doch ein sehr kostspieliges Hobby, sage ich jetzt mal, oder ein sehr kostspieliges Unterfangen. Also vom Rad, von der Ausrüstung, man braucht ja doch einiges. Gibt es denn da auch Firmen, die auf dich zukommen und sagen, Mensch, lieber Thorsten, wir würden gerne mit dir irgendwie Kooperation eingehen und darfst du das überhaupt?
Nee, genau, darf ich nicht. Deshalb erledigt sich das immer sehr schnell. Also es gibt doch diverse Firmen, die auch gerade nach den YouTube-Videos, aber Trainingsvideos gemacht, die da natürlich gerne mal platziert worden wären oder nett genannt werden wollten, aber das geht alles überhaupt nicht. Deshalb kann ich da auch immer nur absagen und sagen, sorry, geht nicht. Vielleicht, wenn ich dann aus dem Job bin und immer noch Triathlon mache, dann können wir nochmal drüber reden, wenn es dann wirklich was Sinnvolles ist, was sie mir da anbietet. Ansonsten, also das finde ich halt auch ehrlich gesagt immer schwierig bei, naja, wobei die leben vielleicht dann davon. Aber wenn Triathleten eine Partnerschaft haben mit irgendwelchen Firmen und dann dieses Unpacking und hier, ich habe mein neues Nahrungsergänzungsmittel und das ist wirklich toll. Das finde ich schwierig, würde ich halt so in der Form auch auf keinen Fall machen. Werbung ist nicht so meins, es sei denn, ich stehe da komplett hinter, aber da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein, was das sein könnte. Nee, da halte ich mich bedeckt. Ich kann's. Manchmal werde ich dann ja auch gefragt, aha, wirst du jetzt gesponsert von Firma XY, weil man natürlich die Marke auf meinem Fahrrad sieht oder auch bei meinen Klamotten. Aber auch da ist nichts mit Sponsoring, sondern die trage ich halt und ich habe keinen Bock, jedes Mal das Logo abzudecken. Das fände ich ein bisschen zu aufwendig und es lässt sich dann eben nicht vermeiden, dass das Logo dann mal zu sehen ist. Das hatte ich jetzt gerade bei meinem Fahrrad, weil das offenbar, ist mir gar nicht aufgefallen, da war dann offenbar das Logo sehr deutlich zu sehen, war auch noch so richtig schön vom Kamerashooting, war so von unten, wo dann wirklich der Name so richtig schön im Bild war. Habe ich nicht gemerkt, aber musste ich dann aufklären, nein, das ist einfach mein uraltes erstes Triathlon-Bike, das jetzt auf der Rolle hängt, auf dem sitze ich halt. Lässt sich halt nicht vermeiden. Aber es kommen, glaube ich, diverse Marken drin vor, sodass man da jetzt nicht sagen kann, man merkt, dass der vielleicht eine Vorliebe dafür hat. Aber wie gesagt, alles selbst finanziert und selbst gekauft und nichts gesponsert.
Wenn du jetzt mal an Einsteiger denkst, wie motivierst du oder was kannst du EinsteigerInnen für Tipps geben, wenn sie mit dem Triathlon beginnen möchten?
Ich würde ja sagen, einfach erstmal ausprobieren. Und ich gebe denjenigen, weil ich das auch oft höre, Schwimmen ist nicht so das, was ich mag. Da kann ich ja auch immer mich selber nur als gutes Beispiel anführen, dass man tatsächlich die Liebe auch zum Schwimmen entdecken kann. Also ich denke, es geht einfach immer darum, erstmal auszuprobieren, ob diese Sport oder diese drei Sportarten einem liegen, ob sie einem gefallen. Dafür gibt es für Einsteiger genug Möglichkeiten mit Sprint-Triathlons. Also viele Orte, in vielen Gegenden gibt es kleine Sprint-Triathlons, in denen man sich mal ausprobieren kann. Und diese kleinen Triathlons kriegt jeder hin, der so ein bisschen was mit Sport zu tun hat, weil die Distanzen einfach so schnuckelig klein sind. Also wenn man ein bisschen schwimmt, ein bisschen läuft, ein bisschen radelt, dann kriegt man diese kleinen Sprint-Triathlons hin und dann kann man sich überlegen, wenn es einem gefällt, ob man es ausweiten möchte und dann eben zur nächsten Stufe geht, zum Olympischen Triathlon. Ich denke immer, es muss vor allen Dingen Spaß machen. Das ist bei mir auch immer das Allerwichtigste. Ich mache das nicht, sonst würde ich es auch nicht 12 oder 13 Jahre machen. Ich mache das nicht aus irgendwelchen komischen Gründen, weil ich in meiner Firma, in meinem Unternehmen, beim NDR jetzt speziell den großen Sportler raushängen muss, sondern weil ich diesen Sport liebe und da nun mal zum Langdistanz gekommen bin und Spaß habe, obwohl es natürlich anstrengend und anstrengend ist und viel Zeit kostet, aber ich finde es einfach total geil. Es macht irre viel Spaß. Und solange, natürlich gibt es auch Tage, an denen ich mal keine Lust habe aufs Training und ich mich dann hinquäle. Aber meistens ist es tatsächlich dann auch so, dass ich ja schon weiß, okay, ich habe jetzt keine Lust, hatte einen langen Arbeitstag und jetzt muss ich abends um 9 noch zum Schwimmen. Oh nee, eigentlich nicht. Aber dann weiß ich, es ist meistens so, wenn ich schwimmen gehe, bin ich auch glücklich, wenn ich im Wasser bin und erst recht, wenn ich wieder raus bin, weil ich dann dieses Training geschafft habe und wieder in meine Fitness eingezahlt habe. Und in der Regel macht es dann auch Spaß, die Bahnen zu ziehen. Das weiß ich mittlerweile, deshalb kann ich mich auch leichter aufraffen. Aber das ist dann eben die langjährige Erfahrung. Also der Spaß ist das Allerwichtigste und sogar, auch das nochmal ergänzend, in dem Jahr 2017, als ich wirklich mit meinem 2-Jahres-Ironman-Hawaii-Plan wirklich ganz, ganz viel da reingesteckt habe, um mich 2017 für Hawaii zu qualifizieren. Und das ist wirklich unfassbar oder sehr anstrengend und zeitfressend war. Neben dem Job war es ein ziemliches Gehetze, hat aber meine Freundin, ich glaube, richtigerweise dann die Bilanz gezogen. Du hattest in diesem einen Jahr so viel Spaß wie bisher noch nie. Und das liegt natürlich daran, wenn du so ein tolles Ziel vor Augen hast und dich da ganz für identifiziert, ganz, ganz mit identifizierst und darauf zusteuerst, dann macht es auch Spaß, trotz der Anstrengung. Hinterher merkst du dann, wenn es abgehakt ist, merkst du, puh, ja, war irgendwie doch ein bisschen heftig, aber war geil, war ein geiles Jahr. Also der Spaß muss am Ende immer größer sein als die Qual.
Gibt es denn nach dem Norseman für dich noch sportliche Ziele, die du hast?
Ja, die Frage wurde mir natürlich auch nach Hawaii gestellt und dann kommt jetzt zum Beispiel der Norseman dazu. Also damit hatte ich auch nicht gerechnet, dass sich dann irgendwas Neues, Großartiges auftut. Wer weiß, wir haben jetzt gerade zufällig Bilder vom Celtic Man gesehen. Einem Rennen in Schottland. Aber da denke ich dann wirklich, das ist wirklich zu kalt. Aber you never know. Wer weiß, was da noch kommt. Nee, aber das ist jetzt erstmal total Banane. Eigentlich ist es jetzt ziemlich safe, dass ich jetzt den Norseman mache und danach dann in der nächsten Saison ein bisschen kürzer trete mit Mitteldistanzen und vielen anderen Dingen, aber keine Langdistanz, glaube ich, im nächsten Jahr. Mal ein bisschen runterfahren und dann vielleicht überlegen, was dann im Jahr danach ist, ob es danach nochmal eine schöne Langdistanz gibt. Es gibt eigentlich genug schöne Langdistanzen. Es muss halt nicht immer so ein großes Ziel sein. Hauptsache, es sind schöne Rennen, bei denen man Spaß hat und ein bisschen sportlich sich betätigen kann und auf das man hinsteuern kann. Also, weiß ich nicht.
Bleibst du denn dein Heimatrennen erhalten? Also, sieht man dich mal wieder bei den Cyclassics und beim Triathlon?
Mal wieder bei den Cyclassics. Diese Fragestellung weise ich schon mal ganz entschieden zurück, weil ich seit 1996 war das, glaube ich, das erste Mal. Und 97, wenn es stattgefunden hat, hat es nur wegen Corona nicht, war ich immer dabei, seit 97. Das nur noch mal kurz, also von wegen mal wieder. Also und selbstverständlich ist es auch dieses Jahr wieder gesetzt. Ich bin selbstverständlich bei den Cyclassics dabei. Das ist in der Tat, im letzten Jahr war das irgendwie kollidiert mit irgendeinem Rennen, das ich eigentlich auch gerne gemacht hätte. Das stellte sich dann gar nicht die Frage. Natürlich war ich bei den Cyclassics dabei und ich bin auch bei dem Triathlon in Hamburg dabei, nicht bei dem Ironman, sondern beim Ironman auch als Helfer. Also ich freue mich auf die ganzen Langdistanz-Triathleten, ich bin auch spät dran, also diejenigen, die sich dann wirklich noch über die Strecke kämpfen, den freue ich mich dann hoffentlich noch ein paar motivierende Worte mit auf den Weg geben zu können und vor allen Dingen auch Gels. Und ja, also bei dem Triathlon im Juli, ich glaube 11., 12., 13., irgendwie sowas um den Dreh, da bin ich auch dabei. Erst am Samstag dann beim Sprint-Triathlon und am Sonntag beim Olympischen wieder, wie auch im vergangenen Jahr, nehme ich natürlich beide mit. Wenn schon, denn schon, weil das finde ich auch so sensationell hier in Hamburg. Ja, ist natürlich zu einem großen Teil Hausstrecke, zumindest Hausstrecke gewesen. Und ich finde es so toll, wenn du da auf den Rathausmarkt kommst nach dem Schwimmen. Es ist einfach eine geniale Atmosphäre, auch beim Zieleinlauf. Also ich liebe das, natürlich bin ich dabei.
Vielleicht so als Abschluss, gibt es Menschen, die dich inspirieren? Hast du, oder nennen wir sie vielleicht sogar Vorbilder, gibt es da Köpfe, wo du hinguckst, hinschaust, was die so treiben?
Ja, lustigerweise habe ich das ja von Anfang an eher nicht so richtig gemacht, ne? Also ich war ja einer, der vor allen Dingen den Sport gerne macht und gar nicht so richtig mitbekommen hat, welche Protagonisten es bei diesem Sport gibt. Also damals habe ich dann irgendwann mal was von einem Faras al-Sultan gehört, dass er Hawaii gewonnen hat. Und dass es einen Andreas Rählert gibt, der großartig war beim Langdistanztriathlon auch auf Hawaii. Aber das habe ich eher so am Rande wahrgenommen. Mir ging es wirklich immer eigentlich um den Sport. Die Lust an dieser Geschichte kam aus dem Sport heraus, nur aus dem Sport. Und klar, habe ich dann im Laufe der Jahre auch ein paar Leute kennengelernt, die da Protagonisten sind. Und da gucke ich mir dann einfach mal ein paar Sachen raus. Ich bewundere natürlich gut den guten Jan Frodeno. Frodeno ist natürlich, der ist genial, ist auch ein total netter Typ, aber das gilt genauso für Sebi Kienle, den mache ich auch total gerne, auch sehr sympathisch. Also sind tolle Typen, aber ich habe da jetzt kein Vorbild, bei dem ich mir dann immer genau abgucke, was der macht und dass ich es ihm nachmache. Oder ich finde Anna Haug auch genial, wie sie läuft, auch wie eine Maschine, aber auch wie Patrick Lange. Aber ja, gibt viele tolle, auch deutsche, super Langdistanz-Sportlerinnen und Sportler, die ich mir immer gerne angucke und die ich auch gerne anfeuere. Aber wie gesagt, es gibt jetzt kein Vorbild, dass ich mir genau angucke und sage, das ziehe ich jetzt daraus. Vielleicht so unterbewusst schnappe ich mir dann das ein oder andere da auf. Aber eigentlich gehe ich da total meinen eigenen Weg.
Der Podcast erscheint ja heute am 25. März. In zwei Tagen, am 27. März kann man dich ja, ich habe es ja an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, mit deinem Buch live erleben hier in Hamburg.
Ja.
Gibt es noch Tickets oder gibt es noch Abendkasse?
Ach ja, davon gehe ich aus. Das ist ja, ansonsten kann man das, glaube ich, erweitern, glaube ich. Also ja, auf jeden Fall versuchen. Da müsste noch was möglich sein.
Super, super. Und gibt es noch weitere Termine? Ich hatte jetzt nur den Hamburger Termin gesehen.
Ich musste ja wegen des Schlüsselbeins leider meinen Termin in Kiel dann canceln bzw. verschieben. Am 17. April bin ich in Kiel. Am 6. April bin ich ein bisschen weiter weg in Sachsen-Anhalt, in Havelberg. Und im Jahr 26 bin ich im Januar in Meppen. Da freue ich mich auch sehr drauf, aber es dauert noch ein bisschen. Ja. In Meppen, da war ich auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, da war ich einmal mit dem FC St. Pauli beim Auswärtsspiel, als ich noch Student war. Ich kehre zurück. Wieso? Ja, in der Tat. Ja. Da kehre ich dann endlich mal wieder zurück ins schöne Meppen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also ja, das sind jetzt die nächsten Termine. Hamburg, Kiel und dazwischen dann Sachsen-Anhalt. Da bin ich auch sehr gespannt.
Perfekt. Dann viel Erfolg mit deinem Buch.
Ja, danke schön.
Vor allen Dingen vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Das Buch ist eine große Empfehlung von mir. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub und hab's da komplett durchgelesen und hab mich sehr gut unterhalten gefühlt.
Das freut mich sehr.
Ja.
Klasse. Vielen Dank.
Danke, lieber Thorsten.
Danke auch.